Ja, wir sind im Buch Jesaja. Wir lesen zusammen durch das Buch Jesaja, sind in Kapitel 14 heute. In Kapitel 13 fängt ein größerer Abschnitt an im Jesaja-Buch. Aussprüche, wie es dort heißt, über Kapitel 13, über Babel. Und dann kommen auch Aussprüche über alle möglichen anderen Völker. Und wir befinden uns jetzt sozusagen in diesem Abschnitt Ausspruch über Babel. Gott hat nicht nur den Christen was zu sagen. Gott hat nicht nur seinem Volk was zu sagen, den Gläubigen. Gott ist der Gott der ganzen Welt. Er hat alles geschaffen. Ihm gehört auch alles. Auch wenn viele Menschen das nicht akzeptieren würden, nicht annehmen. Auch wenn viele Menschen meinen, ich brauche keinen Gott. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich brauche keinen Sauerstoff. Atmen? Ja, okay, das mache ich. Aber Sauerstoff brauche ich nicht. Kann ich sagen. Stimmt aber nicht. Brauche ich Gott? Ja, er ist derjenige, der mich geschaffen hat, der mich ins Leben gerufen hat, der mich zu einer Person gemacht hat. Zu dieser Person, die ich bin. Und er ist derjenige, der mir das Leben erhält, der es ja bewirkt durch seine Lebenskraft, dass ja, die Pumpe geht, dass die Lunge und alle Muskeln drumherum funktionieren, sodass ich atmen kann, Sauerstoff aufnehmen kann. Ja, er hat den Sauerstoff gemacht und hat es so gemacht, dass ja die Schöpfung so ineinander greift. Ja, sein Konzept ist die Liebe. Dass einer dem anderen dient in der Liebe, auch in der Schöpfung. Die ganzen wunderbaren Pflanzen, die Gott geschaffen hat, die tagtäglich Sauerstoff produzieren, damit wir was zu atmen haben. Und wir atmen das Kohlendioxid aus, damit die Pflanzen was zu atmen haben, sozusagen. So hat Gott sich das gedacht, so ist sozusagen der Kreislauf des Lebens. Der eine dient dem anderen mit dem, was er gibt und empfängt vom anderen das, was der andere gibt. So soll es auch in der Gemeinde sein. Deswegen hat Gott als Bild für seine Gemeinde, für die Menschen, die er geschaffen hat und die zu ihm gehören, das Bild vom Körper gegeben. Etwas, was Gott geschaffen hat. Aber wie gesagt, Menschen können sagen, ich glaube nicht an Gott. Gott gibt es nicht. Deswegen hört Gott nicht auf, Gott zu sein. Deswegen ist Gott immer noch gnädig und lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist ein barmherziger Gott, ein barmherziger Vater, der all seine Menschenkinder liebt, all seinen Menschenkindern Leben gibt und auch all seinen Menschenkindern was zu sagen hat. Selbst die, die ihm abgewandt leben, die sich in den Herrschaftsbereich hineinbegeben haben eines anderen, der sich die Herrschaft unter den Nagel gerissen hat. Der König von Babel. Und wir sehen, im Zusammenhang mit dem Jesaja-Buch ist es natürlich in eine ganz konkrete Weltsituation hineingesprochen, in eine politische Situation hineingesprochen. Die Weltmacht Assur, die auf dem aufstrebenden Ast war. Und dass hier das Ganze adressiert ist an den König von Babel, da dürfen wir nicht vergessen, dass die Könige von Assur sich auch zu Königen von Babel gemacht haben. Und ich sag mal so, das ist vielleicht so, als wenn du dir überlegst, okay, der König des Vereinigten Königreiches, so heißt es ja so schön, ne, Vereinigte Königreich, wenn du King Charles nicht als den König von England bezeichnen würdest, sondern als König von Schottland. Das ist er. Er ist auch König von Schottland. Und Schottland hat vielleicht nicht die Bedeutung wie England oder das ganze Großbritannien. Aber Jesaja sieht durch Gottes Geist voraus auf das, was kommen wird. Und Babylon hat irgendwann die Herrschaft übernommen, hat die Assyrer platt gemacht, hat wiederum sich selbst groß gemacht. Und der König von Babylon hat alles auf sich vereint, Nebukadnezar. Und unter ihm wurde dann Israel vollständig erobert, dass die Bevölkerung auch des Südreichs Juda wurde in die Verbannung geführt, der Tempel wurde zerstört. Und damit hat Babylon sozusagen diese Qualität. Ja, Babylon ist die Macht, die den Tempel Gottes zerstören will. Babylon ist diese Macht von Anfang an. Sie repräsentiert die Sünde. Und das ist auch in der biblischen Geschichte so. Wir sehen, Babylon ist ja eine ganz alte Geschichte, eine ganz alte Macht. Ja, es gab diesen Zusammenschluss der Völker in Babel, um den Turm zu bauen. Und im Neuen Testament wird uns dann vor Augen geführt, ja, Babylon steht für die Macht Satans in dieser Welt, dem Fürsten dieser Welt und seinem Reich. Und hier ist der Ausspruch über Babel. Und Geschwister, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen. Wir leben, wie Jesus gesagt hat, wir leben in dieser Welt, ja. Aber wir sind nicht von der Welt als Kinder Gottes. Du kannst nur einem Reich dienen. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, sagt Jesus. Und er spricht von zwei Herren, weil es zwei Herren gibt. Es gibt den Fürsten der Finsternis, dem Herrn dieser Welt, der versucht, sein Reich zu bauen. Ein Reich, was so ganz anders funktioniert als das Reich Gottes. Das nicht gegründet ist auf Liebe, auf der Barmherzigkeit, was nicht gegründet ist auf Gerechtigkeit, sondern was gegründet ist auf Stärke, auf Macht, auf Gier, auf Selbstsucht, auf Selbstverherrlichung und nicht die Verherrlichung Gottes in der Liebe. Das werden wir heute sehen in Jesaja 14 auch. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Gottes Gericht über Babel oder Babylon feststeht. Er wird dieses Gericht kommen lassen. Und in Kapitel 14 heißt es dann in Vers 1, denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihr Land setzen. Und der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen. Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Dann wird das Haus Israel diese als Knechte und Mägde in Erbbesitz nehmen im Land des Herrn. Und sie werden die gefangen wegführen, die sie gefangen wegführten. Und sie werden ihre Unterdrücker niedertreten. Hier spricht Gott durch Jesaja über Israel, über das Volk Gottes. Und das Volk Gottes geht durch schwere Zeiten. Ja, es werden noch schlimmere Zeiten kommen. Bis dahin, dass sie hinweggeführt werden aus dem Land, in das Gott sie hineingeführt hat. Das Land, was Gott ihnen gegeben hat. Aber hier steht, es wird die Zeit kommen, wo Gott sich über sie erbarmen wird. Und das ist Gottes Wesen von Anfang an. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Und zwar durch die ganze Geschichte hindurch, angefangen von Adam und Eva. Er ist ein Gott, der sich erbarmt. Da sind Adam und Eva, sie sind nackt. Er hat sie so geschaffen. Wunderbar hat er sie gemacht. Sie schämen sich nicht. Sie haben Gemeinschaft mit Gott und miteinander in der Liebe. Frei und froh genießen sie die Schönheit des Lebens. Alles das, was Gott geschaffen hat. Dann kam die alte Schlange hinein und hat die Herrschaft, die Freiheit, die Freude, den Frieden geraubt. Was bleibt, ist Scham. Sich verstecken. Ich kann nicht mehr vor Gott treten. Ich kann nicht mehr vor ihm bestehen. Lüge, Betrug, gegenseitige Anklage. Und Gott sieht diese elenden Menschenkinder. Sie kommen vor, er ruft sie zu sich. Sie kommen mit ihrer Schuld, aber sie können mit ihrer Schuld auch nicht richtig umgehen. Sie gehen mit ihrer Schuld nicht richtig um. Sie versuchen, die Schuld wegzuschieben. Und sie kommen nicht raus aus ihrer Scham, aus ihrer Schande, aus ihrer Schuld. Sie kommen nicht raus. Was macht Gott? Er erbarmt sich. Er erbarmt sich über sie. Er löscht ihr Leben nicht aus. Er hätte das tun können, er hätte sagen können, so Feierabend, das war's. So wie er es gesagt hat, wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Punkt, fertig, aus, Ende. Aber Gott ist ein barmherziger Gott. Von Anfang an, Geschwister, von Anfang an ist er ein barmherziger Gott. Er sagt, Mensch, das ist so traurig. Aber ich sage euch, es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und ich lasse euch am Leben. Und ja, ich bekleide euch. Ich lasse euch nicht so nackt und bloß in eurer Schande. Ich bekleide euch. Er hat sie bekleidet. Ja, er hat sie aus seiner Gegenwart hinausgeschickt. Er konnte keine Gemeinschaft mit der heilige Gott konnte keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Aber er ist der barmherzige Gott von Anfang an. Und er hat sich immer wieder in Barmherzigkeit ihnen zugewandt. Und eins der großartigsten Offenbarungen Gottes steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Eine der großartigsten Selbstoffenbarungen Gottes. Wir haben das mittwochs gelesen, sind wir durch die letzten, jetzt hatten wir ja einen Jüngerschaftskurs gemacht am Mittwoch, aber wir haben in den Monaten und Jahren davor sind wir durch die Bücher Mose, die ersten Bücher Mose gegangen. Und im zweiten Buch Mose ist es so großartig, wenn wir uns das vorstellen. Kapitel 34 ist eine Stelle, was ist passiert? Gott hat seinen Bund mit diesem Volk geschlossen, was er aus Ägypten herausgerettet hat. Er hat es aus Ägypten herausgerettet, aus der Sklaverei. Und er hat sie zu einem königlichen Volk gemacht. Einem priesterlichen Volk, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott, der alles geschaffen hat. Ich mache euch zu einem besonderen Volk. Ihr seid meine Familie, ihr seid meine Kinder und ich bin euer Gott. Er hat sich offenbart, in seinem Gesetz hat er sein Wesen und Charakter offenbart. Und sie tun nichts. Es passiert so, er schließt mit ihnen diesen Bund und sofort, kurze Zeit später, brechen sie diesen Bund. Sie machen sich ein Götzenbild, was er gesagt hat, was sie nicht tun sollen. Sie weichen ab. Was tut Gott? Er verwirft sie nicht. Nein, auf die Fürbitte des Mose hin vergibt er dem Volk. Ja, er lässt diese Hütte bauen und wohnt in ihrer Mitte. Es fängt von Anfang an im Volk Israel damit an, dass, ja, Gott ist der Gott, der ihnen das Gesetz gegeben hat, aber er ist der barmherzige Gott, der ihnen von Anfang an vergibt und gnädig ist und sich über sie erbarmt und sie nicht verwirft. Er hat sich in einem Treuebund an sie gebunden. Sie haben die Treue gebrochen, aber er bleibt treu, auch wenn sie untreu sind. So ist Gott. Weißt du das? So ist Gott zu dir. So oft habe ich ihm die Treue gebrochen. So oft bin ich meinen eigenen Lüsten und eigenen Gedanken nachgerannt, obwohl ich ihn kannte. So oft habe ich mich verleiten lassen, verführen lassen von den Lügen Satans. So oft habe ich ihm die Treue gebrochen. Und doch ist er immer noch treu. Ist er immer noch gnädig, ist er immer noch barmherzig. Erbarmt er sich immer noch über mich. So wie er sich über Israel erbarmt hat. Und wie gesagt, nachdem diese krassen Geschichten passiert sind, dieser krasse Treuebruch und Gott sagt, ich kann nicht mehr in eurer Mitte sein. Aber Mose, er ringt darum und er bittet und fleht und Gott lässt sich erweichen, ja, sein Herz ist ein barmherziger, er ist ein barmherziger Gott. Und so offenbart er sich Mose auch. Er sagt, na Gott, Mose, ich will deine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit Gottes. Und worin findest du die Herrlichkeit Gottes? Wie zeigt Gott seine Herrlichkeit? Nicht in Gold und Glitzer. Nicht in Kraft und Macht und Stärke. Einer ruft seinen Namen aus. Und so steht es hier in Kapitel 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist sein Wesen von Anfang an. Gott ist ein barmherziger, gnädiger Gott. Und deswegen sagt er auch hier zum Volk Israel, diese ganze Geschichte, ne, sie sind in ihr Land gekommen, sie haben dort dieses Königreich ist aufgebaut worden. Gott hat ihnen diesen wunderbaren König David gegeben. Aber sie haben sich abgewandt. Sie sind untreu geworden. Und dann hat das alle möglichen Konsequenzen nach sich gezogen. Ja, Gott ist auch darin ein treuer, barmherziger, liebender Vater, dass er seine Kinder erzieht. Dass er sie nicht einfach in ihr Verderben rennen lässt. Und so gab es verschiedenste Erziehungsmaßnahmen in der Geschichte Israels. Und Gott sagt ihnen voraus, ja, es wird noch schlimmer werden, weil ihr so bockig seid, weil ihr so uneinsichtig seid. Aber hier in Kapitel 14 macht er deutlich, ich bin und bleibe der barmherzige Gott und ich werde mich über euch erbarmen. Der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen, ja, er hat sich Israel ausgewählt. 5. Mose 7. 5. Mose 7. Vers 6. Sagt Mose zum Volk Israel, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Weil sie so heilig sind? Nein, heilig heißt, sie sind mir ein besonderes Volk. Sie sind mein Augapfel. Mein Auge ist besonders auf sie gerichtet. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und du kannst so lange damit verbringen, mit dieser Frage, warum Israel? Aber Gott hat es getan. Gott hat sich dieses Volk erwählt. Und er sagt hier in Vers 7, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Erwählung hat hier nichts mit der Größe, der Stärke, der Macht zu tun. Wenn es darum ging, ja, dann müsste er sich die Chinesen erwählen. Die Chinesen sind aber nicht Gottes auserwähltes Volk, sondern dieses Häuflein Juden. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Es ist nicht etwas, was mich angezogen hat, irgendeine Macht, eine Stärke in dir. Nein, eher das Geringe hat mich angezogen. Dass du gering warst, das hat mich eher angezogen. Dir meine Liebe zu zeigen, dich auszuerwählen und mit dir eine ganz besondere Beziehung zu führen, wodurch ich mich verherrlichen will in der ganzen Welt. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Es kommt aus seinem Herzen heraus. Es kommt nicht aus etwas, was das Volk gehabt hätte, sondern es kommt aus Gottes Herzen heraus. Weil er die Liebe ist. Die Liebe, die Quelle der Liebe ist in ihm selbst. Sie kommt aus ihm selbst heraus. Weil wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also, dass er das getan hat, er hat es aus Liebe getan und aus Treue zu seinem Wort. Er hat sein Wort gegeben und er hält es. Ganz unabhängig davon, wie sich dieses Volk verhalten hat. Wir lesen darüber, dass das Geschrei des Volkes Israel, das elende Geschrei vor Gottes Thron gekommen ist und er sich erbarmt hat, weil er dieses Geschrei gehört hat. Sie haben so gelitten. Aber da steht nichts davon, dass sie Tag ein, Tag aus zum Herrn gebetet hätten. Sie haben gejammert und geklagt über ihr Elend, ja. Aber es war keine fromme Gemeinde. Vielmehr haben sie sich sehr schnell den Göttern Ägyptens zugewandt. Aber Gott hatte sie erwählt. Er hatte Abraham erwählt, Isaac, Jakob, Sarah, Rebekka, Lea und Rahel und ihre Nachkommen. Und er hat gesagt, ich liebe euch aus freiem Antrieb, aus mir selbst heraus, nicht wegen euch, sondern wegen mir. Und weil ich mein Wort gegeben habe, stehe ich auch dazu. So ist Gott. Er ist immer noch derselbe. So ist Gott auch heute. Werden wir gleich sehen. Und er sagt in Jesaja 14, denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihr Land setzen. Er wird sie in ihr Land setzen. Ja, das hatte er Abraham zugesagt. Als Abraham ausgezogen ist, er hatte Abraham gerufen und gesagt, komm Abraham, ich zeig dir ein Land und da sollst du hingehen, in dieses Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ist losgestratzt. Er wusste nicht, wohin. Er hatte so eine Idee, ne, sein Vater wollte immer nach Kanaan, dann ist er auch nach Kanaan dann gezogen. Und als er in Kanaan war, hat Gott gesagt, hey, Abraham, das ist das Land, was ich deinen Nachkommen geben werde. Gott hat es bestimmt. Dieses Land, dieses Stück Land, das soll euch gehören. Und Gott hat gesagt, dieses Land, das gehört ihnen immer noch. Und ich werde sie in ihr Land setzen. Und dann steht hier was Wunderbares. Der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen. In Jesaja sagt später Gott durch Jesaja, es reicht mir nicht, dass du, mein Knecht Gottes, wo er Jesus anspricht, den Sohn Gottes, der kommen wird, um der Erlöser Israels zu sein, der Messias Israels. Er sagt, es reicht mir nicht, dass du der König Israels bist, du sollst zum Licht für alle Nationen werden. Und hier steht es auch schon, Jesaja 14. Menschen aus allen Völkern werden sich dem Haus Jakob zugesellen, werden sich diesem Volk Gottes anschließen. Darüber habe ich auch vor einiger Zeit gesprochen. Das ist Gottes Bild, Gottes Vorstellung, das ist Gottes Wort, Gottes Lehre an uns. Wir sind eingepfropft als Menschen, die wir nicht Juden waren, die wir nicht diese Verheißung hatten, die wir nicht Gottes Augapfel waren. Ist immer schwer, ne, das auszuhalten, wenn man selber nicht im Mittelpunkt steht, oder? Das mögen wir nicht. Deswegen sind sie auch alle hinter Israel her. Das mögen sie nicht. Dass sie das auserwählte Volk Gottes sind, das wollen sie nicht hören. Das wollen wir alle nicht hören, dass jemand anders auserwählt ist und nicht ich. Und darin zeigt sich unsere fleischliche, sündhafte Natur. Ich. Ich kann mich nicht für jemand anders freuen. Sondern ich frage, wo bleibe ich? Gott hat auch wunderbare Verheißungen für uns, die wir nicht zum Volk Israel gehören. Weil er so gnädig ist, so barmherzig ist, weil seine Liebe über das hinausgeht, über diesen Rahmen, den er gesetzt hat, geht seine Liebe hinaus. Sie ist so groß, er sagt, das reicht mir nicht. Dieses Volk Israel, ja, das ist mein Augapfel. Ich habe es erwählt, ich liebe es, ich habe mich mit meinem Wort, ich habe mich mit meinem Wort gebunden an dieses Volk, aber das reicht mir nicht, ich möchte auch noch andere hinzufügen. Und das steht in Johannes 10, sagt Jesus das. Johannes 10 hat diesen Impuls, Jesus hat das aufgenommen, aufgegriffen und in seinem Bild vom guten Hirten hat er das verarbeitet. Johannes 10 sagt Jesus in Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und jetzt Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Danke, Ari. Dafür ist Jesus gekommen. Er sagt, ich bin nicht nur gekommen, um die verlorenen Schafe des Hauses Israels zu sammeln, sondern ich bin auch gekommen, um noch andere Schafe einzusammeln, die nicht von dieser Herde sind. So sagt es Paulus dann in Epheser 2, Epheser 2. Vers 11. Und da spricht Gott uns direkt durch den Apostel Paulus an. Uns Deutsche, uns Iraner, uns Eritreer, uns XY, trag ein, was du willst. Wo auch immer, uns Ukrainer natürlich. Entschuldigung. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Es gab eine Zeit, wo unsere Völker die Unbeschnittenen waren. Im Auge des Volkes Gottes. Das sind die Heiden. Das sind die, Jesus hat es sogar selber gesagt, die Hunde. Ja, aber wir haben doch so eine lange christliche Tradition und so weiter, ne? Wir sind nicht auf dieser Welt, um uns auf uns selbst was einzubilden. Wir müssen die Dinge aus der Sicht Gottes sehen. Da müssen wir ganz nüchtern sein. Ja, wir gehörten nicht dazu. Für uns waren diese Verheißungen nicht. Diese Prophet Jesaja, wir hätten das alles, was da steht, nur in dem Sinne auf uns beziehen können, dass wir zu diesen Völkern gehören, die von Gott gerichtet werden. Und Paulus erinnert daran und sagt, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Ausgestoßen, wie Adam und Eva aus dem Garten Eden. Ja, die Barmherzigkeit Gottes ist trotzdem mit allen Menschen. Aber doch ist keine Beziehung da, wegen unserer Sünde, die steht zwischen uns und Gott. Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Es hat ja einen hohen Preis gekostet und dadurch seid ihr, sind wir alle ihm nahe gekommen. Dadurch dürfen wir Teil des Volkes Gottes sein. Denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Sehnst du dich nach Frieden? Sehnst du dich nach Frieden in dieser Welt? Frieden in deinem Herzen. Frieden in deiner Familie. Frieden mit deinen Nachbarn. Frieden in der Gemeinde. Frieden in der Welt. Frieden in der Ukraine. Frieden in Syrien. Frieden in im Kongo. Frieden im Jemen. Haben wir alles vergessen, ne? Da läuft's genauso grausam. Frieden. Sehnsucht nach Frieden. Er ist der Friedefürst. Christus ist unser Friede. Er ist derjenige, der den Frieden bringen wird auf diese Erde. Er ist derjenige, der Frieden bringt und anfängt in dir, mit Gott. Du kannst Frieden mit Gott haben durch Christus, der sein Blut für dich vergossen hat. Aber ja, Friede auch zwischen Juden und Heiden, zwischen dem auserwählten Volk und den anderen Völkern, die nicht im Fokus Gottes standen, die nicht als der Augapfel Gottes bezeichnet wurden. Ja, Frieden auch ihnen. Frieden den Nahen, Frieden den Fernen. Er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht. Ja, aus diesen verschiedenen Schafen, aus den verschiedenen Herden, da wurde eine Herde draus. Und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch ist abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das haben wir letztes Mal auch besprochen, ne? Ich finde es so wichtig, Geschwister, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern, und das hilft uns, wenn wir Jesaja lesen, uns immer wieder daran zu erinnern. Gott hat einen Plan für diese ganze Welt. Und in diesem Plan spielen bestimmte Menschen eine bestimmte und wichtige Rolle. Das sind die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Und unsere Aufgabe als Menschen, die wir dazugefügt worden sind, die wir aus Gnade errettet sind und Frieden haben, denen nicht die Verheißung galt, aber die dennoch Anteil an der Verheißung bekommen haben, dass wir die nicht verachten, dass wir nicht herabschauen auf die, die Gott so wichtig sind, die Gott so wertvoll sind. Warum sind sie ihm so wichtig? Warum sind sie ihm so wertvoll? Weil er sie liebt und weil er sich mit seinem Wort gebunden hat an sie. Und Gottes Blickrichtung, auch im Jesaja, ist immer auf Israel fokussiert. Ja, und die Völker, sie kommen dazu, sie gehören, sie sollen auch dazu gehören. Aber wichtig ist, dass sie sich anschließen. In Jesaja 14 steht, der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen. Ja, wodurch? Durch den Christus, durch den König Israels. Wenn du dich dem König Israels unterordnest, dann gehörst du zum Königreich Israel. Als Fremder. Und doch nicht mehr fremd, sondern als Bürger des Reiches Gottes. Was für eine Gnade. Manche Menschen kommen hier nach Deutschland und sie wünschen sich nichts Sehnlicheres, als deutsche Staatsbürger zu werden. Machen einen Staatsbürgerkurs, machen dann die Prüfung und dann sind sie deutsche Staatsbürger mit allen Rechten und auch Pflichten. Aber wisst ihr, durch Christus, durch den Glauben an Christus bist du Bürger des Reiches Gottes. Du bist ein Staatsbürger des Reiches, des Königreiches Gottes, unter dem König Jesus. Wenn Jesus dein König, wenn du ihn angenommen hast als dein König, dann gehörst du zum Reich Gottes. Dann bist du nicht mehr Fremde, sondern dann bist du Hausgenosse. Gehörst du zu diesem Volk, zu diesem auserwählten Volk, über das sich Gott immer und immer wieder erbarmt. In Vers 2 aber steht etwas anderes. Die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Das ist interessant, dass Juden aus aller Welt schon heute nach Israel gebracht werden. Ja, dass andere Völker, Menschen aus anderen Völkern dabei helfen. Manchmal ist es, weil sie die Juden loswerden wollen. Manchmal ist es, weil sie eine Perspektive aus dem Wort Gottes dafür haben, dass dieses Land das Volk der Juden ist und dass sie dorthin zurückkehren sollen. Die Gründe sind unterschiedlich. Hier steht auch nicht, aus welchen Gründen sie das machen. Gott sagt es nur voraus, sie werden es tun und es geschieht. Gott hält sein Wort. Dann wird das Haus Israel diese als Knechte und Mägde in Erbbesitz nehmen im Land des Herrn. Und sie werden die gefangen wegführen, die sie gefangen wegführten, und sie werden ihre Unterdrücker niedertreten. Das spricht von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wen trifft das? Diejenigen, die unterdrücken. Das Gericht Gottes wird ohne Barmherzigkeit ergehen über die, die nicht Barmherzigkeit geübt haben. Wer sich nicht dem König Jesus, dem König der Barmherzigkeit, angeschlossen hat, wer ihn nicht zu seinem König gemacht hat, wer sich von ihm nicht hat leiten lassen und in die Schlacht führen lassen, die Schlacht der Barmherzigkeit, der steht auf der anderen Seite. Auf der Seite der Unbarmherzigen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird es tatsächlich ein Gericht geben, wo diejenigen, die ihr ganzes Leben lang dem König der Unbarmherzigkeit gefolgt sind, auch Gericht erfahren ohne Barmherzigkeit. Aber die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, sagt Jakobus. Lass uns zum Schluss aufschlagen, Matthäus 25. Matthäus 25 und Vers 31. Jesus selbst ist das, derjenige, der das hier lehrt. Unser König. Er hat eine wichtige Lehre für dich und für mich. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Er spricht sie an und sagt, kommt her, ihr gehört zu mir. Ihr seid fern gewesen, aber ihr seid jetzt nahe. Ihr gehört zum Volk der Gesegneten. Ihr seid Gesegnete meines Vaters. Wisst ihr, und das ist die Grundlage. Bist du ein Gesegneter? Hast du den Segen der Gnade Gottes erfahren, empfangen? Der Segen, der darin besteht, dass du Frieden mit Gott hast. Durch Christus, durch das Blut, was er für dich vergossen hat. Hast du diesen Segen, weil du ihn jetzt schon als deinen König angenommen hast, den, der für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist und auferstanden ist, um König zu sein, um Herr zu sein, über Lebende und Tote. Hast du ihn angenommen, dann bist du ein Gesegneter, weil du ein Kind Gottes bist. Du hast den Heiligen Geist empfangen, der sagt, dass du Gottes Kind bist. Du bist ein Gesegneter, du bist eine Gesegnete, weil du Gottes Kind bist. Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt die Königsherrschaft, die euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Ja, so hat Gott sich das gedacht. Als er die Welt geschaffen hat, hat er sich gedacht, ich möchte Menschen schaffen, die meinem Bild entsprechen und die dann über diese Erde herrschen. Und genau das macht er dann. Er gibt uns die Herrschaft zurück. Endlich sind wir wieder an dem Punkt, wo Gott gesagt hat, Adam und Eva, herrscht über diese Erde. Alles ist wiederhergestellt. Mit Christus zusammen sollen wir regieren auf dieser Erde. Und was qualifiziert diese Menschen, die Gesegneten des Vaters. Er zählt es hier auf, er macht es deutlich, denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Das ist ein ganz wichtiger Moment in der Geschichte. Die Gerechten wissen gar nicht, dass sie das für Jesus getan haben. Warum wissen sie das nicht? Wir dürfen diese Geschichte oder das, was Jesus hier erzählt, dürfen wir nicht falsch verstehen, als dass das, diese Taten die Eintrittskarte in den Himmel sind. Wir müssen nur diese Taten tun und dann werden wir in den Himmel kommen. Nein, aus dem Segen, ein Gesegneter des Vaters zu sein, entsteht ganz selbstverständlich. Entstehen diese Werke und wir tun sie nicht, um am Ende gut dazustehen vor dem König Jesus. Sondern wir tun sie, weil er unser Herz berührt hat, weil er so barmherzig mit uns gewesen ist, weil er uns zu essen gegeben hat, als wir gehungert haben, weil er uns getränkt hat, als wir durstig waren, weil er uns als Fremdlinge aufgenommen hat in sein Volk, in sein Haus, als seine Kinder. Weil er uns, die wir nackt waren, wie Adam und Eva, mit unserer Schuld und Schande, er hat uns bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Er hat uns besucht in unserer Krankheit, um uns zu heilen. Er hat uns im Gefängnis besucht und uns herausgeholt aus unserer Gefangenschaft. Und das, diese Erfahrung der Liebe und Gnade und Barmherzigkeit Gottes, es treibt uns an und sagt, das ist Gottes Herz und er hat es uns durch seinen Heiligen Geist, hat er uns ein fleischernes Herz gegeben, das sich erbarmt, so wie er sich über uns erbarmt hat. Das ist die Motivation, durch die wir getrieben werden. Die Liebe Gottes treibt uns. Nicht, weil diese Menschen so liebenswert sind. Aber ich habe Barmherzigkeit erfahren und ich will sie weitergeben an auch alle Menschen, egal ob sie gut sind oder böse, ob sie gut drauf sind oder schlecht drauf sind, ob sie gut riechen oder schlecht riechen, ist mir egal. Ich will ihnen diese Gnade und Barmherzigkeit weitergeben, die ich erfahren habe. Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und manche Ausleger betonen diese Situation, ja, das sind doch die Nationen, die Jesus dort richtet. Und wer sind die geringsten Brüder? Ja, das sind die Juden. Das sind seine Volksangehörigen. Manche Ausleger legen da einen großen Schwerpunkt drauf. Ich würde das nicht ganz so hoch hängen. Aber es steckt auch hier mit drin. Vers 41, dann wird er auch zu denen zu Linken sagen, geht von mir verflucht in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidete mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Wisst ihr, das zeigt auch diese Ausrichtung. Im Moment des Gerichtes merken sie, okay, Jesus ist der, auf den es ankommt, das ist der König. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass Jesus irgendwo krank liegt, dann hätte ich ihn doch besucht, damit ich hier im Gericht irgendwie bestehen kann. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Interessant ist am Anfang, geht von mir Verfluchte in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Die Hölle ist etwas, was Jesus gepredigt hat. Als ewiges Feuer. Und zwar nicht, wo der Teufel dann sozusagen irgendwelche armen Menschenseelen quält. Nein, der Teufel selber ist dafür vorgesehen. Der König von Babylon, na, wenn wir jetzt Jesaja 14 später weiterlesen werden, nicht heute, na, werden wir das sehen. Ja, Gott sagt es dem König von Babel voraus, dem Fürsten dieser Welt. Du wirst nicht hoch erhoben sein, sondern du wirst tief fallen. Die Hölle ist für den Teufel und seine Engel, nicht für Menschen. Die ist für den Teufel. Und für alle die, die sich entscheiden, dem Antichristen, dem Gegenkönig zu folgen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Aber wenn du deine Wahl getroffen hast, du hast einen König, du hast einen Herrn und du hast ihn kennengelernt und streck dich danach aus, ihn noch mehr kennenzulernen, seine Barmherzigkeit, seine Gnade in deinem Leben, sodass dein Herz weich wird, ihm ähnlich. Streck dich danach aus und sag, Herr, komm in mein Leben und mach mich dir ähnlich, forme mich um in dein Ebenbild. Ich möchte so barmherzig werden wie du. Das ist so, es begeistert mich so, wie Jesus, wie barmherzig Jesus ist. Wie barmherzig unser Vater ist. Ich möchte so werden wie du. Das ist unsere Sehnsucht. Und wisst ihr was? Wir sind darin gesegnet in dieser Sehnsucht. Denn er sagt, ich höre dich gerne. Ich höre dein Gebet gerne. Genau das mache ich. Genau daran bin ich an der Arbeit. Genau das mache ich gerade mit dir. Ich forme dein Herz in mein Herz um. Ja, und das tut vielleicht weh, das ist vielleicht anstrengend, aber ich mach das. Ich höre dein Gebet. Möchte dich zu einem barmherzigen Menschen machen. Zu dem, was ich mir eigentlich gedacht habe, als ich dich geschaffen habe. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um uns verlorene, gefangene, kranke, kaputte Menschen, ja, auch gerade aus all den Völkern, die ja so nach ihrem eigenen Sinn gelebt haben. Ja, und am Ende ist es so, wenn wir keine Offenbarung deiner Liebe haben, dann entwickeln wir uns als Menschen zu furchtbaren Wesen. Herr, du hast dich dem Volk Israel offenbart und durch dein Volk Israel und durch deinen Messias, Vater, hast du die ganze Welt, der ganzen Welt, dein Wesen, deinen Charakter gezeigt, deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Gerechtigkeit. Und du schenkst es jedem, der kommt, der sucht, der es empfangen will. Und ich danke dir, dass du der König der Barmherzigkeit, unser König bist. Mein König, mein Herr. Danke, dass du so barmherzig und gnädig und geduldig mit mir bist. Danke, dass ich zu dem auserwählten Volk dazugefügt worden bin aus Gnade. Das ist so eine große Ehre, Herr. Das haben wir nicht verdient, aber wir wollen uns freuen. Wir wollen uns freuen in dir über die Gnade, die du uns geschenkt hast und wollen uns ausstrecken danach, dass du uns formst in dein Ebenbild, in das Ebenbild des barmherzigen Gottes. Amen.